Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Professor Hans Küng, emeritierter Professor für ökumenische Theologie in Tübingen, Initiator des Projektes Weltethos. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Küng, Sie sind im Jahre 1928 in Sursee in der Schweiz geboren und seit Jahrzehnten bekannt als einer der engagiertesten Kirchenkritiker. 1979 hatte die katholische Kirche gemeint, Ihnen die kirchliche Lehrbefugnis entziehen zu müssen. Sie sind aber weiterhin katholischer Priester. Trotz der Maßnahmen der Kirche gegen Sie haben Sie sich im Jahr 2005 mit Papst Benedikt XVI. Getroffen. Er hat sie empfangen zu einer vierstündigen Privataudienz. 4 Stunden, da kann man ja einiges reden. Wie war denn dieses Gespräch in der Sommerresidenz Castel Gandolfo?
Ja, wir kennen uns ja nun seit langem. Wir waren zusammen 4 Jahre zusammen, die beiden jüngsten Experten am Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich war verantwortlich, dass er hierher berufen wurde, als mein Kollege in Dogmatik, ich war damals Dekan.
In Tübingen.
In Tübingen, wir haben 3 Jahre gut zusammengearbeitet. Nachher allerdings kamen wir auseinander. Er ist in die Hierarchie eingestiegen und hat sich von der Theologie weit entfernt, wie wir sie verstanden haben, kritisch, historisch, kritisch. Und es kam zu dem großen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit meiner Lehrbefugnis, wo er natürlich auch auf der Seite Roms stand. Nachher haben wir uns nur einmal gesehen in Bayern und da haben wir uns eigentlich nicht gut verstanden. Es war freundlich, aber unkommunikativ im Grunde. Jetzt war ich natürlich gespannt. Ich hatte ihm geschrieben, ich würde ihn gern sehen. Nicht zu einer Audienz, das ist nichts Schönes, sondern ein Gespräch. Und das hat er wirklich sehr vornehm gemacht. Wir haben 4 Stunden Zeit gehabt, waren miteinander in seinem Privatstudio, im Park, nachher zusammen ein gemeinsames Abendessen. Also es war freundschaftlich geradezu und ich hatte die Hoffnung, er würde auch nachher im selben Stil weitermachen. Wir haben uns geeinigt über 3 Punkte, die auch für unser Gespräch von Bedeutung sind. Erstens die Beziehung zwischen christlichem Glauben und Naturwissenschaft. Zweitens der Dialog der Religion und drittens die Bedeutung eines gemeinsamen Menschheitsethos, eines Weltethos.
Auf der anderen Seite ist es so, Herr Küng, dass Sie die Unfehlbarkeit des Papstes kritisieren, Sie kritisieren das strikte Verbot der Abtreibung, Sie kritisieren, dass Frauen keine Priesterin werden dürfen, Sie kritisieren, dass die katholische Kirche am Zwangszölibat festhält und so weiter. Ich glaube, man könnte diese Listen der Kritiken noch fortsetzen. Was sagt denn der Papst zu dieser langen Liste?
Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir die kontroversen Fragen, wo wir ja genau wissen, beide, dass wir diametral entgegengesetzte Auffassungen haben, also die Reformfragen ausklammern. Wir haben uns auf die 3 Bereiche konzentriert, wo wir eben viel Gemeinsames haben. Und ich hatte nur gehofft, er würde doch auch in den Reformfragen dann doch voranmachen. Er war damals eigentlich wieder im Gespräch, wie er früher war, sehr kommunikativ, freundlich und wir haben viel gelacht und es war eigentlich, ja, wie es mal war. Aber nachher hat er eben gar nicht auf die Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder eingeschwenkt, sondern hat sich im Grunde gegen das Konzil gestellt in vielen Dingen, durch die Aufwertung der lateinischen alten konzilialen Liturgie, dann natürlich die ganzen Fauxpas, die er gemacht hat im der Regensburger Rede gegenüber den Muslimen, die Karfreitagsfürbitten gegen die Juden, Dann vor allem natürlich die Aufnahme von 4 schismatischen Bischöfen, die klare Feinde des Zweiten Vatikanischen Konzils sind, während er in anderen Fällen bei Theologen äußerst penibel war, auf Kleinigkeiten geachtet hat, konnten die aufgenommen werden, ohne dass sie irgendeine Sache korrigieren mussten. Also da hörte es bei mir auf. Das also können wir nicht machen. Wenn ich zu wählen habe zwischen Josef Ratzinger und dem Zweiten Vatikanischen Konzil, habe ich gewählt.
Herr Küng, Sie haben sich auch mit anderen Weltreligionen seit vielen Jahren beschäftigt. Sie haben Bücher zum Judentum, zum Islam geschrieben und Sie haben die Formel aufgestellt, der Weltfriede ist überhaupt nur möglich, wenn es einen Frieden unter den Religionen gibt. Können Sie das erläutern?
Ja, ich sage nicht, dass die Religion natürlich von vornherein den Frieden herrscht. Im Gegenteil, die Religionen können Kriege anstiften, legitimieren, konfirmieren, können Hass verbreiten, Vorurteile und so weiter. Aber sie können eben, wenn sie konstruktiv arbeiten, auch helfen, die Widerstände zu überwinden. Sagen wir mal, die Apartheid ist nicht zuletzt deswegen ohne Blutvergießen abgeschafft worden, weil christlich motivierte Leute, wie meine Freunde, der Erzbischof von Durban, Hurley, der Erzbischof Tutu, der Bayer Sondé und so weiter, weil solche Leute ein Netzwerk geschaffen hatten über die Konfession hinaus, die es auch verstanden hat, mit den Indern zu reden und so weiter. Also die Religionen können einen ganz gewichtigen Beitrag zum Frieden leisten und den haben sie auch oft geleistet, das wird oft vergessen.
Sie als eine Person, die sich so viel mit anderen Religionen beschäftigt hat, mit Buddhismus, mit Hinduismus, mit Konfuzius und so weiter, haben Sie irgendwann mal die Versuchung gespürt, einer anderen Religion sich zu nähern?
Nein, das habe ich nicht gespürt. Es ist ja auch, wenn ich anderen Menschen begegne, ich will ja auch nicht die anderen werden. Ich fühle mich aber, wenn ich meiner selber einigermaßen sicher bin, und das bin ich, auch fähig, mit anderen zu kommunizieren, ohne dass ich gleich Angst vor Berührung habe, ohne dass ich gleich meine, oh, jetzt muss ich aber aufpassen und so weiter. Ich vertrete, dass die beste Haltung die ist, in einem Dialog, wenn man standfest ist in seinem eigenen Glauben, was immer das sei, oder sogar im eigenen Unglauben, wenn Sie wollen, und gleichzeitig eben offen maximal für die anderen. Dann kann man miteinander reden, dann kann man sehen, wo stimmen wir überein, wo stimmen wir nicht überein. Und meine ganz große Entdeckung war, dass in der Dogmatik, wo ich im Grunde herkomme, wie Josef Ratzinger, dass da die Unterschiede zwischen Religionen natürlich immens sind, dass sie aber in der Ethik, im konkreten Verhalten, wie man sich einstellen soll, wenn man schon im selben Boot sitzt und so weiter, die Grundregeln des Ethos im Grunde dieselben sind. Also zum Beispiel, alle haben die goldene Regel, die sich schon 500 Jahre vor Christi Geburt bei Konfuzius findet, sich angeeignet, tu nicht dem anderen, was du nicht willst, dass man dir tu. Die goldene Regel der Gegenseitigkeit. Und natürlich auch die großen Imperative der Menschlichkeit, nicht morden, nicht lügen, nicht stehlen, nicht Sexualität missbrauchen. Das sind die Grundstandards für ein gemeinsames Menschheitsethos.
Vielleicht nochmal gefragt, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie sich so sehr viel mit den anderen Weltreligionen beschäftigt haben, wo sehen Sie denn da die eigentlich erfreulichen, wünschenswerten Zeiten, gerade des Christentums in seiner katholischen Ausprägung oder auch die weniger erfreulichen?
Es war natürlich hocherfreulich, als wir in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils voranmachten. Da hatten wir einen Papst, der sagte, er wollte die Fenster der Kirche öffnen, frische Luft reinlassen. Und es war damals eine Freude, katholisch zu sein. Das werden wir alle bestätigen, die damals das miterlebt haben. Und wir haben gewaltige Schritte gemacht. Vor allem zwischen Katholiken und Protestanten hat sich das Verhältnis grundlegend verbessert. Heute hält auch die katholische Kirche und die katholische Seelsorge die Bibel hoch, hat eine Volksliturgie, Volkssprache. Die Laien bedeuten was, nicht genügend, aber sie bedeuten was. Die Frauen haben doch auch an Einfluss gewonnen. Wenn man dann noch weitergeht, auch das andere Paradigma, nicht das der Reformation, sondern das der Moderne, das nachher kam, Aufklärung, Französische Revolution und so weiter, hat ja auch weithin Zustimmung gefunden, insofern wir jetzt gegen die früheren Päpste für Religions- und Gewissensfreiheit sind, die Menschenrechte bejahen, gegenüber dem Judentum eine Wende um 180 Grad eingeschlagen haben, auch gegenüber dem Islam heute eine positive Einstellung haben, zu den anderen Weltreligionen ebenfalls und überhaupt zur modernen Welt, modernen Wissenschaft, Also das alles hat sich ja grundlegend geändert. Nur, muss ich gleich hinzufügen, leider nicht konsequent. Wir durften nicht reden über das Zölibatsgesetz, all die Fragen, die Sie vorher aufgerissen haben. Da bin ich ja nicht schuld, nicht wahr? Da hätte man im Konzil diskutieren müssen. Ich habe den Bischof aus Mexiko, Cuernavaca, mit dem war ich befreundet, der zum Beispiel über das Zölibatsgesetz reden wollte. Da hat ihm der Generalsekretär das durchgestrichen, wo er sich eingetragen hat, als Redner, sagt, dass darüber darf nicht geredet werden. Durfte auch nicht über Empfängnisverhütung geredet werden. Durfte nicht über Frauenordination geredet werden. Durfte also über andere Dinge auch nur immer beschränkt geredet werden. Das ist die ganze Krise, in der wir jetzt drin sind. Alles hat sich aufgestaut an Problemen, an Sorgen und so weiter. Wir haben immer weniger Priester, weil wir alles verlangen, er soll unverheiratet bleiben und so weiter. Heute sind viele Katholiken sind defätistisch geworden. Sie sagen, mit denen kann man ja nichts anfangen. Die da oben verstehen das nicht. Der Papst ist ferne und abgehoben. Und wenn sie sich noch mit etwas identifizieren, dann mit dem Ortspfarrer, wenn es ein guter Seelsorger ist, hat er immer Leute um sich, hat er auch ein gutes Team, dann funktioniert die Gemeinde wenigstens. Aber die Gemeinden funktionieren auch immer weniger, weil einfach keine Priester mehr da sind. Und die Zusammenlegung der Gemeinden, die Fusion der Gemeinden ist eine verheerende, falsche Strategie, die uns ganze Seelsorgestrukturen, die wir seit Jahrhunderten hier etwa im schwäbischen Oberland oder in der Schweiz oder wo Bayern und so weiter, die wir in Jahrhunderten aufgebaut haben, werden heute zerstört, weil wir keine Pfarrer mehr haben, weil die Menschen sich weigern, in die nächste Gemeinde zu gehen, zum anderen Pfarrer und so weiter. Also Sie sehen, das ist eine ganz andere Grundstimmung als in den 60er Jahren.
Verstehe. Sie haben sich dann im Jahr 1990 mit dem Weltethos näher beschäftigt, ein Buch geschrieben, das Projekt Weltethos. Ja, was bedeutet das eigentlich, dieses Weltethos? Ist es wirklich so, dass es gemeinsame ethische Vorstellungen in der ganzen Welt gibt? Und was unterscheidet dieses Weltethos dann von einer Art ethischen Minimalkonsens?
Also ich habe schon gesagt, es gibt einige Standards, die überall gelten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Premierminister in Japan haben, der das Parlament anlügt, hat er genauso Schwierigkeiten, wie wenn ein Verteidigungsminister, der Deutsche Bundestag, anlügt. Also das wird nicht einfach hingenommen. Kindermissbrauch ist überall, ob in einer Schule oder in der katholischen Kirche massenhaft geschehen, wird überall verurteilt. Es gibt diese Standards, die glücklicherweise durchaus im Bewusstsein der Menschheit geblieben sind, die von Urzeiten her kommen. Wissen Sie, der Mensch kommt ja aus dem Tierreich, der muss ja lernen, sich menschlich zu benehmen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Mensch andere Menschen nicht einfach abschlachten darf oder mit einem Pfeil erledigen darf, wie er die Tiere erledigen darf. Das muss der Mensch lernen, nicht zu töten. Er musste lernen, die sexuellen Beziehungen zu regeln. Er musste lernen, das Eigentum zu achten. Er musste lernen, den Ruf der anderen, die Wahrheit zu achten. Das sind alles ja tausende lange Entwicklungen und die Hochreligionen, alle Hochreligionen haben diese Standards übernommen. Sie finden das beim Gründer des Yoga, Patanjali, Sie finden das im buddhistischen Kanon, Sie finden das natürlich in der hebräischen Bibel und dann im Neuen Testament und Sie finden es auch im Koran. Das ist die Grundstruktur des Weltethos. Diese Grundprinzipien, also nicht ein System eigentlich, sondern etwas, was ganz selbstverständlich auch in der Menschheitsgeschichte und in den Herzen der Menschen eingeboren ist, durch die lange, lange Tradition, die wir durchgemacht haben. Immer wenn die verletzt werden, reagiert der Mensch und sagt, das ist doch unmenschlich, das ist doch unmenschlich. Insofern ist das Grundprinzip des Weltethos ist, jeder Mensch soll menschlich behandelt werden, nicht unmenschlich, gar bestialisch, wie wir es erlebt haben, nicht nur in Abu Ghraib und so, sondern kann auch in einem Büro, kann ein Mensch unmenschlich behandelt werden. Also das sind Prinzipien, Sie merken das auch, die nicht jetzt irgendwelche Spezialitäten über Abtreibung, über Geburtenregelung und so weiter aufoktroyieren wollen, sondern die Standards, über die nicht Dissens besteht in den Religionen, zwischen den Religionen, die sollen einfach zur Befreiung des Menschen, damit er den Weg findet, damit er nicht die anderen unmenschlich behandelt, sollen die halt wieder neu zum Bewusstsein gebracht werden, vor allem in einer jungen Generation.
Ich schlage vor, wir machen eine kleine musikalische Pause, einen kleinen Einschnitt. Herr Küng, Sie haben sich von Mozart Divertimenti gewünscht und wir beginnen mit dem Divertimento, Köchelverzeichnis 136, Satz 1, Allegro, mit der Academy of St. Martin in the Fields unter dem Dirigenten Neville Mariner. Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute der Weltethiker Hans Küng zu Gast. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Küng, Sie haben nun dieses Projekt Weltethos immer weiter fortgeschrieben, immer wieder konkretisiert, bis hin zum Manifest Weltethos, Konsequenzen für globales Wirtschaften. Warum haben Sie sich eigentlich für die Welt der Wirtschaft so sehr interessiert? Sie haben sich ja da richtig hineinbegeben und haben versucht zu sagen, was bedeutet dieses ethische Wirtschaften?
Ja, mich hat die Politik und die Wirtschaft von Anfang an interessiert. Ich bin von Kind auf ein eifriger Zeitungsleser. Ich habe gemerkt, dass das manchmal interessanter ist noch als die Romane, die ich auch gelesen habe. Und ich habe auch gemerkt, dass die Wirtschaft natürlich einen ungeheuren Einfluss hat auf das Wohl und Schicksal der Menschen. Ich habe ja in der Schweiz damals alles mitgemacht, als wir da plötzlich abgeschnitten waren von allem. Ich komme aus einem Schuhgeschäft, großen Schuhgeschäft, und habe an Sorgen meiner Eltern immer Anteil genommen. Und ich habe auch nachher in Rom an Zirkeln teilgenommen, soziologische Zirkel, wo wir Marxismus behandelt haben, dialektischer Materialismus. Und da hat ja die Wirtschaft auch immer besonders zu bedeuten gehabt. Und ich lese eben auch die Wirtschaftsseiten der Zeit nicht sehr gründlich, außer die Artikel, die eben grundsätzlicher Natur sind. Aber ich weiß, dass die Börse, so unbequem sie ist, halt doch das Schicksal der Menschen sehr bestimmt. Und ich bin vor allem an positiven Lösungen interessiert. Ich bin begeistert, dass ein Mann wie Roosevelt also den New Deal damals zustande gebracht hat. Ich habe mich gefreut, das Bretton Woods-Abkommen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Währungsordnung stabilisiert hat, bis die Amerikaner die Dummheit begangen haben, den Goldstandard aufzugeben, weil sie ihren Vietnamkrieg nicht mehr behandeln konnten. Das sind alles Fragen, die mich halt brennend interessiert haben. Und ich bin bis heute daran interessiert, ob jetzt der Euro sich halten kann oder nicht, ob man die Schulden endlich zurückfahren kann oder nicht, ob die Politiker immer wieder die bequemsten Lösungen wählen oder nicht. Und das alles, sehen Sie, hat eben mit dem Ethos zu tun. Ich halte viel von Menschen, die ethische Überzeugung haben. Deswegen habe ich mich immer gut verstanden mit Helmut Schmidt und zusammengearbeitet mit ihm in solchen Sachen. Ich habe und vielen anderen Politikern auch, Erwin Teufel hier im Land. Das sind Leute, die auch beim Volk ankommen, weil man weiß, die hängen ihr Fähnlein nicht einfach nach dem Wind. Die haben ihre Überzeugungen. Man braucht nicht einverstanden zu sein. Sie brauchen nicht Heilige zu sein. Also sie müssen ethisch überzeugte Menschen sein. Das ist mir auch für dieses Buch Anständig Wirtschaften hat mir vorgeschwebt. Ich möchte solche Tippen mehr sehen als nur in großen, seltenen Exemplaren.
Anständig Wirtschaften heißt das Buch, das Sie im vergangenen Jahr geschrieben haben, warum die Ökonomie die Moral braucht. Nun gibt es ja ganz andere, die sagen, die Idee des Gemeinwohls, das hat doch nichts mit dem Markt zu tun, das hat doch nichts mit der Ökonomie zu tun. Ich denke jetzt zum Beispiel Milton Friedman, der sagt, die einzige soziale Verantwortung, die ein Unternehmen hat, ist ordentlich Gewinn zu machen. Andere moralische Maßstäbe hat es gar nicht. Was entgegnen Sie denn solchen Leuten wie Friedman?
Ja, dann sage ich zunächst mal, war ich auch mal Gastprofessor ein Semester an der University of Chicago, wo all diese Helden gelehrt haben.
Haben Sie ihn kennengelernt?
Ja, aber ich habe gemerkt, das ist eine andere Welt. Ich kann natürlich verstehen, dass ein Wirtschaftswissenschaftler versinkt in diese Welt. Er sieht da nur noch die Zahlen und er muss ja ständig Statistiken studieren und braucht die Mathematik und so weiter. Also ich verstehe das, dass einer natürlich als Spezialist jetzt sagen kann, ja, ich kann mich nicht auch noch um ethische Fragen kümmern. Aber wenn er ein ganzer Mensch ist, weiß er auch, dass er jedenfalls nicht beim nächsten Einkauf betrogen werden möchte. Oder wenn er gar von seiner Bank betrogen wird. Oder wenn er gar von seiner Bank ums Vermögen gebracht wird, dann wäre auch Milton Friedman nicht mehr zufrieden. Nicht wahr? Also er hat natürlich Thesen aufgestellt, wie immer im Gegensatz zu anderen, die auch einiges an Richtigem einschlossen. Aber ich habe das genau analysiert, das kann man im Buch finden, habe mir große Mühe gemacht, Leute wie Milton Friedman zu verstehen, habe allerdings immer dann ein Kapitel mit Rückfragen gestellt, ob man das Ethos in der Ökonomie domestizieren kann, nicht wahr? Was meint Freiheit? Ist das einfach Willkür? Was heißt liberale Marktwirtschaft? Ist das einfach ein Naturgesetz und so weiter? Ich bin übrigens ein großer Verehrer von Adam Smith, dem Begründer der Nationalökonomie, der ja selber eigentlich von der Theologie und Philosophie herkommt und der eben noch gesehen hat, bevor er sein berühmtes Buch über den Reichtum der Menschen geschrieben hat, Wealth of Nations, der Nationen, hat er ja ein Buch über die moralischen Werte und Gefühle geschrieben. Und er nahm eigentlich an, dass man als moralischer Mensch Wirtschaft betreibt. Und das haben halt die Wirtschaftswissenschaftler vergessen. Und insofern sind wir auch reingeschlittert, wenn man jetzt sieht, was da gelogen wurde. Und ich habe ja da ein ganzes Register von ganzen Seiten gefüllt mit dem, wo gelogen wurde, wo betrogen wurde. Die ganze Wall Street hat doch die Welt betrogen, zwar um Milliarden betrogen. Madoff ist ja nur gerade der besonders eklatante Fall. Aber wenn man denkt, dass da die Börsenaufsicht zum Beispiel weithin mitgemacht hat, der SEC, und dass man jetzt wieder drum kämpft, ob da noch Leute von Madoff in der Börsenaufsicht sein dürfen und so weiter. Das sind Dinge, die mich interessieren und da soll niemand sagen, das hat mit der Wirtschaft nichts zu tun, das hat sehr wohl damit zu tun. Und wenn es nicht gelingt, wieder einigermaßen eine ehrliche Wirtschaft aufzubauen, wenn sie das alte Ideal vom anständigen Kaufmann, ehrlichen Kaufmann nicht wieder besser pflegen in der Praxis, dann kommen wir von einer Krise in die andere. Denn vieles ist einfach verschuldet worden. Man wusste doch, dass diese ganzen neuen Produkte, die da ständig verkauft wurden, dass die eingewickelt einen Haufen Ramsche enthalten haben. Einige haben sich bereichert in Millionen- und Milliardenhöhe und andere mussten das bezahlen. Also so geht es jedenfalls nicht weiter.
Innovativ bedeutet er ja, denn Ramsch möglichst kunstfertig zu verpacken und umzugestalten. Und diese Art des Wirtschaftens hat ja dazu geführt, dass der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler die internationalen Finanzmärkte regelrecht als Monster bezeichnet hat. Was sagen Sie zu solchen Ausdrücken?
Ja, ich kenne Horst Köhler seit langer Zeit. Er hat mich damals eingeladen. Als er noch Sparkassenpräsident war, habe ich in Bonn einen großen Vortrag gehalten. Er hat das Verdienst, dass er als Chef des Währungsfonds in Washington unsere Ausstellung Weltreligion, Weltfrieden, Weltethos groß ausgestellt hat. Und das ist also sehr gewichtig geworden. Und er hat ja auch den Satz geprägt als neuer Präsident des Weltwährungsfonds in Prag, damals bei der Eröffnung. Globalization needs a global ethic. Die Globalisierung braucht ein globales Ethos. Das ist ja genau meine These. Und er hat das durchaus mitgemacht. Und insofern verstehe ich, dass er gerade aus ethischen Gesichtspunkten her gegenüber diesen Monster sich sehr deutlich geäußert hat. Ich glaube auch, dass sein Rücktritt nicht zuletzt damit zu tun hatte, dass er Dinge unterschreiben sollte, wo er nicht überzeugt war, dass sie in Ordnung waren.
Was sind eigentlich die Konsequenzen aus dieser kritischen Haltung gegenüber den Finanzmärkten für Sie? Was bedeutet das für die Prioritäten von Politik, Ökonomie, Ethik? In welchem Verhältnis stehen die zueinander?
Also zunächst einmal habe ich in meinem Buch bewiesen, dass ich alle drei Sphären, Sektoren ernst nehme. Ich gehöre nicht zu den Theologen, wie es manchmal gibt, oder Kirchenmänner, die sozusagen vom Himmel hoch, da komme ich her und weiß schon alles und sage und lehre Moral. Ich habe mir sehr viel Mühe gemacht, die Gesetzlichkeiten der Ökonomie zu studieren und weiß, dass ein Unternehmen Gewinn machen muss. Und es kann nur Gewinn machen, wenn es sich an bestimmte Gesetzlichkeiten hält, sonst geht es halt schief. Also insofern ist die Ökonomie natürlich die Basis eines Unternehmens, die, wenn es funktionieren will, muss es ökonomisch halt gut rentieren. Aber zweitens hat die Politik die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu stellen. Wir können nicht beliebige, aufgeblähte Trusts haben, die unter Umständen eine Monopolstellung haben und dann die Preise treiben, also Energiewirtschaft, Öl und so weiter. Wir haben ja die Probleme nur halb bewältigt. Also das wäre Aufgabe des Staates. Aber beide stehen wieder unter den Normen des Ethos. Weder ein Staatsmann noch ein Wirtschaftsmann hat das Recht, sich einfach gegenüber der Menschlichkeit zu versündigen, hat das Recht zu stehlen, hat das Recht zu lügen und so weiter. Und das sind also alles nicht nur so moralisierende Rezepte, sondern wenn da gelogen wird, dann geht es dann schon immer um Millionen und große Beträge. Und wenn gelogen wird, geht es meist um große politische Macht. Also das sind alles drei Sphären, wo ich sagen würde, die Ökonomie, wenn man es jetzt so formulieren will, ist sicher die Basis, aber die Politik muss die Rahmenbedingungen stellen und das Ethos muss die Rahmenordnung sein, sowohl für die Politik wie für die Ökonomie.
Also im Grunde ist es ja eine Priorität des Ethos vor der Politik, vor der Ökonomie.
Ja, genau. Ich würde das sagen, selbst in der Wissenschaft, wir sind ja in Tübingen an der Universität, ich habe oft gesagt, also ich will lieber einen Kollegen haben, der 10% weniger intelligent ist und dafür hoch anständig. Als umgekehrt.
Ja. Sprechen wir noch etwas über diese ethischen Maßstäbe. Wenn ich zum Beispiel jetzt an das Weltwirtschaftsforum in Davos denke, an Klaus Schwab, der das ja seit Jahrzehnten organisiert, der fordert ja ähnlich wie Sie, Herr Küng, ein ethisches Leitbild. Nun ist es ja so, in Davos sind seit Jahrzehnten auch immer wieder Wall Street Banker da und die Deutschbanker sind da, die werden ja nach wie vor dort gefeiert. Wie passt das eigentlich alles zusammen?
Naja, ich war ja oft auch in Davos. Ich habe Klaus Schwab wesentliche Impulse zu verschaffen. Er kam extra mal nach Tübingen, um mich zu überzeugen, dass da meine Stimme mal gehört werden soll. Und ich habe insofern keine Berührungsängste. Ich habe sehr viele Leute aus der Wirtschaft kennengelernt. Das ist sehr wertvoll, diese Kontakte. Es war nur, eine Zeit lang war das Ethos mehr im Vordergrund. Als dann diese ganze Welle des Ultraliberalismus kam, da trat das auch in Davos in den Hintergrund. Und da hat man eigentlich davon nicht geredet. Da war nur noch die Computerwirtschaft war da wichtig und alles mögliche, Globalisierung. Aber das globale Ethos spielte da keine große Rolle. Jetzt aber ist es wieder anders. Jetzt hat man gemerkt, dass es ohne das nicht geht. Also
es scheint so Wellenbewegungen auch zu geben.
Ja, ich hoffe, dass es Klaus Schwab gelingt, wieder diese Perspektive mehr hineinzubringen. Denn Davos hat ja doch eine große Funktion erfüllt. Das ist schon eine Leistung, auch nicht zuletzt eines Mannes, eben Klaus Schwab, der das Ganze aufgebaut hat, das sehr viele Verdienste hat.
Nun sprechen Sie ja von Weltethos, nicht nur von Ethos, sondern insgesamt von einem weltüberspannenden Ethos. Ja, wie ist es eigentlich mit diesem Ethos in anderen Ländern, in anderen Kontinenten bestellt? Das denken wir mal an die asiatischen Länder. Handelt es sich eigentlich bei diesem Weltethos eher um westliche Werte, denen dann asiatische Werte eventuell gegenüberstehen würden? Wie ist es mit dem Weltethos in Asien?
Also ich habe wenig so viel Unterstützung gefunden wie bei den Chinesen für Weltethos, weil die Chinesen wissen, dass diese Regeln im Grunde schon bei Konfuzius zu finden sind. Konfuzius ist der Erste, der die goldene Regel der Gegenseitigkeit formuliert hat, tu nicht dem anderen, was du nicht willst, dass man es dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu, heißt er bei uns sprichwörtlich. Die Chinesen haben den Begriff der Humanität im Zentrum des Ethos. Und ich habe oft vor großen Scharen von Studenten in Peking, in Hongkong, in Xi'an geredet, wo die Augen der jungen Chinesen aufleuchten, wenn sie sagen, sie brauchen, um dieses Ethos zu haben, nicht nach dem Westen zu gehen. Das haben sie in der eigenen Tradition, 2500 Jahre lang. Sie müssen sie nur wieder bewusst werden. Und ich habe auch also Gespräche geführt mit dem Religionsminister zum Beispiel in Peking, der mir sagte, also Global Ethic auf Englisch, Global Ethic ist bei uns sehr willkommen. Und zwar sowohl in der Wissenschaft wie in der Politik. Denn man merkt jetzt, die alte Ideologie des Marxismus ist vergangen. Kein Mensch glaubt mehr dran, nicht einmal die Obersten der Partei. Andererseits aber hat man gemerkt, dass dieser hemmungslose Materialismus, wie er in der Wirtschaft, vor allem also im Osten Chinas, an den Küstenstädten, also nun gelebt wird, dass der natürlich zu sehr vielen Exzessen führt und zu großen Ungleichheiten und politisch gefährlich ist. Also heute ist sogar die chinesische Regierung, hat mir der Minister gesagt, daran interessiert, eine Harmonie zu haben. Das ist ein ganz großer Begriff, Harmonie der Menschen. Und insofern sagt er, es sind für uns auch die Religionen wichtig. Harmonie kann natürlich missbraucht werden, wenn das mit Polizei durchgesetzt werden soll, wenn das gegen Dissidente ausgerichtet ist. Aber das ist die negative Seite. Positiv ist durchaus, dass man in einer harmonischen Gesellschaft eben besser durchkommt, wenn man ein Ethos hat und wenn sich alle einigermaßen dran halten.
Könnte mit Blick auf Japan und die jüngsten Ereignisse in Japan man auch sagen, Ethos bedeutet nicht ein allzu großes Risiko, etwa in Energiefragen einzunehmen?
Ja, das würde natürlich vieles heißen. Aber man kann, muss man auch wieder vorsichtig sein, mit dem Ethos nicht alle technischen Probleme lösen. Also niemand konnte voraussehen, dass wir gleich ein Erdbeben, ein Tsunami und eine Atomkatastrophe haben würden. Das ist ja allen als apokalyptisch erschienen, also das Ende der Zeiten, wenn sie die Riesenwelle sahen, die da reinbrach über diese ganzen Städte da, wo man merkte, da konnte nichts aufhalten, ob das ein Autobus war oder ein Schiff, das wurde einfach weggewischt. Also das war eigentlich vorauszusehen. Ich habe auch im Buch Projekt Weltethos einige Regeln angegeben, die natürlich, das gehört dazu, dass man die Risiken abklärt. Aber das war umstritten, was sind die Risiken? Das zeigt auch, dass es immer wieder neue Anstände der Menschheit braucht. Wir denken jetzt anders über Atomwirtschaft, als wir vor dieser Katastrophe dachten. Und auch da kommt es wieder darauf an, dass man ehrliche Lösungen sucht, dass auch die von der Atomwirtschaft moralische Überzeugungen haben, nicht versuchen, also mit Tricks, wie das oft geschehen ist, die Risiken runterzuschrauben, sondern ehrlich und sagen, wir wollen ehrliche Lösungen haben, auch wieder nicht nur aus sogenannten moralischen Gründen allein, sondern weil es da wirklich um Schicksal der Menschheit geht.
Schlag vor, wir machen nochmal einen kleinen musikalischen Einschnitt, ein weiteres Divertimento. Mozart, Köchelverzeichnis 137, Satz 1, Allegro di molto, gespielt von der Academy St. Martin in the Fields. Professor Hans Küng ist heute Gast des Doppelkopfgespräches auf HR2. Kulturgastgeber ist Konrad Ley. Herr Küng, ich möchte Sie zitieren aus dem erwähnten Buch Anständig Wirtschaften. Dort hatten Sie geschrieben, für die Vertuschung des sexuellen Missbrauches zahlloser Kinder und Jugendliche durch katholische Priester tragen die beiden Restaurationspäpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Die oberste Verantwortung. Restaurationspäpste. Das ist ja nun wirklich ein starker Satz, den Sie da formuliert hatten, Herr Küng.
Ja, das ist ein starker Satz, aber ein richtiger. Denn wir haben den anderen Papst gehabt, Johannes den 23., der die Fenster der Kirche geöffnet hat, der frische Luft reinließ, der uns eine neue Einstellung lehrte im Zusammenhang mit den anderen christlichen Kirchen. Judentum, Islam, moderne Welt. Und wir marschierten damals voran und die ganze Welt freute sich mit uns. Es war eine Freude, katholisch zu sein. Es lässt sich nicht bestreiten, dass vor allem seit dem polnischen Papst und dann seit dem deutschen Papst eine ganz andere Stimmung da ist. Am Anfang war noch Enthusiasmus, hat man sich Sand oder schöne Bilder in die Augen streuen lassen. Aber jetzt merkt man, dass das zur Wiederaufwärmung der vorkonziliaren Kirche führte. Und wir sind ja in tiefe, tiefe Krise gekommen. Und es kann nicht bestritten werden, dass diese beiden Päpste diese Verdunkelung, Vertuschung wünschten, nicht nur wünschten, sondern angeordnet haben. Es gibt einen Brief noch von Kardinal Ratzinger aus dem Jahr 2001, der allen Bischöfen der Welt sagt, das müsse nach Rom gewendet werden, aber alles müsse unter dem Secretum Pontificium, dem päpstlichen Geheimnis, bewahrt werden. Man hat gemeint, man könne das noch weiter aufrechterhalten, nachdem das so viele Jahre gut funktioniert hatte.
Sie haben in Ihrem neuen Buch »Ist die Kirche noch zu retten?« alles dieses, was Sie im Lauf Ihres langen Lebens zusammengefasst haben an Erkenntnissen, auch an Kritik an dieser Art von katholischer Kirche zusammengefasst. Ja, meine Frage, wie viel an römischer Zentrale, wie viel an römischem Dogma braucht eigentlich die Kirche? Oder andersrum gefragt, wie wenig Zentrale sollte sie haben, um sich retten zu können?
Also wir haben ja 1000 Jahre römischen Bischof gehabt, ohne diesen Zentralismus, Absolutismus, Triumphalismus. Wir haben dieses römische System erst seit dem 11. Jahrhundert. Alle kennen die Szene von Canossa, aber wissen meistens nicht, dass damals eine Revolution von oben stattgefunden hat. Die Päpste haben sich gegen die deutschen Kaiser gewandt. Seither ist dieser absolutistische Anspruch da, dass sie allein in der Welt damals, heute nur noch in der Kirche, das Sagen haben, über alles bestimmen können, absolute Autorität sind. Und seit diesem selben 11. Jahrhundert haben wir auch diesen Klerikalismus, eben, dass die Laien nichts machen dürfen, nicht mal die Fürsten sollen reinreden, sondern nur noch der Klerus in sich. Und was natürlich dazu gehört, das Zölibatsgesetz. Das haben wir auch erst seit dem 11. Jahrhundert. Und meine Antwort auf die Frage, ist die Kirche noch zu retten, ist die katholische Kirche ist zu retten. Diese große, wertvolle, 2000-jährige Glaubensgemeinschaft kann gerettet werden, wenn wir das römische System mittelalterlichen Ursprungs abschaffen. Und wir uns besinnen auf das eigentlich Katholische, wie es vom Neuen Testament her und der großen katholischen Tradition des ersten Jahrtausends uns vorgemacht wird.
Das römische Zentrum abschaffen, wie weit geht das? Das Papsttum, welche Rolle soll das dann haben?
Ich würde mich an Johannes dem 23. orientieren. Ein pastoraler Petrusdienst, einer, der die Brüder, wie es heißt in der Bibel, im Glauben stärken möchte, der so etwas wie ein Fels sein könnte in den Stürmen der Zeit, wäre natürlich höchst willkommen. Und es hat sich ja gezeigt, wenn die Päpste funktioniert haben mit positiven Ideen, hat sich das sehr positiv ausgewirkt. Aber was wir nicht brauchen können, ist ein Mann, der allein wissen will, ob die Frauen Empfängnisverhütung üben dürfen oder nicht, ob die Priester verheiratet sein dürfen oder nicht, ob Katholiken und Protestanten gemeinsam Eucharistie feiern dürfen oder nicht und so weiter und so weiter. Es ist doch einfach nicht mehr möglich, die Kirche autokratisch zu beherrschen, wie Ludwig XIV. Frankreich vor der Französischen Revolution oder der Zar in die aller Russen, nicht mehr. Also dieses System bricht jetzt selbst in arabischen Ländern zusammen. Die Autokraten haben ihre Zeit gehabt. Also der Papst kann sich auch nicht als Autokrat halten, sondern kann nur, wenn er ein Seelsorgeprimat ausübt. Das ist etwas anderes als ein absolutistischer Regierungsprimat, auf den er Anspruch erhebt.
Nun haben Sie als Wunschvorstellung einen Vergleich gezogen mit dem britischen Commonwealth und haben gesagt, vielleicht würde es ja letztendlich auf so etwas Ähnliches wie ein katholisches Commonwealth hinauslaufen. Nun wissen Sie ja auch, das britische Commonwealth ist nicht mehr als ein loser Verbund und hat dramatisch an Bedeutung verloren. Aber für die katholische Kirche, was bedeutet das dann?
Ja, also jedenfalls das englische, British Empire, das ist jetzt recht verschwunden, von dem reden Sie schon gar nicht mehr, nicht wahr? Das neue katholische Imperium Romanum ist auch in der größten Krise seit dem 11. Jahrhundert und der Reformation. Es zeigt sich, dass sich das nicht mehr aufrechterhalten kann. Wir wollen natürlich nicht einfach eine unverbindliche Kirche haben, die, das wäre das Negative des Protestantismus, wo alles aufgesplittert ist, immer mehr Widersprüche, wo immer noch mehr kleine Sekten, die wieder gegen andere sind, gegeneinander arbeiten, das wollen wir auch nicht haben. Und insofern vertrete ich ja nicht einfach eine Protestantisierung der katholischen Kirche. Ökumene meint, dass die Katholiken die evangelischen Anliegen, sofern sie vom Evangelium her berechtigt sind, realisieren. Das haben wir zum Teil im Zweiten Vatikanischen Konzil gemacht. Und umgekehrt heißt das, dass die Protestanten die katholischen Anliegen, die vom Evangelium gedeckt sind, realisieren sollen. Und so würden wir uns in ökumenischer Verständigung finden. Das wäre möglich, aber zurzeit muss man sagen, und ich habe das im Buch eingehend belegt, historisch und aktuell, ist gerade eben praktisch Rom und das Papsttum das Haupthindernis, um überhaupt eine Einigung zu erreichen.
Sie sagen keine Protestantisierung der katholischen Kirche. Auf der anderen Seite, als Reform der römischen Kurie schlagen Sie vor evangelische Demut, evangelische Einfachheit, evangelische Brüderlichkeit, evangelische Freiheit. Ist das nicht ein bisschen viel evangelisch für die katholische Kirche?
Ja, man kann gar nicht genug Evangelium haben. Das wollte ich auch da sehr konkret zeigen, was das alles heißen würde. Es geht also für die Katholiken durchaus um evangelische Konzentration. Für die Evangelischen geht es um katholische Weite. Und wir haben ja sehr viele katholische Pfarrer und Laien, Männer und Frauen, die haben auch eine evangelische Konzentration in ihrem Leben. Die kümmern sich nicht in erster Linie ums Kirchenrecht, sondern ums Evangelium, was Jesus selber täte. Umgekehrt haben wir sehr viele protestantische Christen, Pfarrer, die haben katholische Weite, die wollen nicht nur einen Provinzialismus, die wollen kein Sektierertum, die wollen nicht einfach nur Landeskirche und alles Möse immer abgezirkelt, sondern die haben Interesse an den Nöten der Weltkirche. Also das wäre die Verbindung, die im Grunde schon da ist. Nicht wahr? Viele dieser Themen sind ja auf Ortsebene bereits geregelt. Die Gemeinden verstehen sich, wenn sie vernünftig geleitet werden, von vernünftigen Pfarrern auf beiden Seiten ausgezeichnet, machen vieles gemeinsam. Kirchenchöre können zusammenarbeiten, zusammen singen und so weiter. Also das ist gemeint mit Ökumene, katholische Weite in evangelischer Konzentration.
Verstehe. Ist die Kirche noch zu retten? Bei diesem Retten, da klingt ja durch, dass Sie im Grunde die Kirche als krank ansehen, als einen Patienten ansehen. Nun ist es ja so, man kennt bestimmte Krankheitsbilder, die sind dann besonders gravierend, wenn wir es mit Patienten zu tun haben, die die eigene Krankheit leugnen, die nicht einsichtig sind. Ist die Kirche eine solche Patientin?
Ja, also das kann man nicht anders sagen. Nicht? Das ganze System ist krank. Ich habe, also einerseits hat das Zweite Vatikanische Konzil vernachlässigt, über die Reform des Papsttums zu diskutieren, hat die Kurienreform überhaupt nicht hingekriegt. Das wurde auch einfach eingeklammert. Insofern ist es wirklich eine kranke Kirche vom Kopf her, leider. Aber auch der Episkopat ist derartig konformistisch geworden. Es werden ja keine selbstständigen Leute mehr gewählt, die eigene Auffassungen haben. Man muss sich vorher schon verpflichten, in all diesen umstrittenen Fragen die römische Parteilinie einzuhalten, wie früher Moskau darauf Gewicht gelegt hat, dass jeder Parteisekretär in einer kommunistischen Partei weltweit diese Normen einhält. So, das ist die Politik, die zurzeit in Rom getrieben wird. Und die Weitsicht dieser Leute im Vatikan ist auch ungefähr wie die damals im Kreml. Die hätten zwar alle Informationen der Welt, aber weil sie selber sich Scheuklappen auferlegt haben, können sie nicht die Wirklichkeit sehen. Also dieses System kann keine Zukunft haben und ist eben zurzeit in der Krise. Und es muss jetzt endlich mal deutlich ausgesprochen werden. Und mein Buch macht das mit dieser Deutlichkeit klar. Ich war mir auch im Klaren darüber, dass ich das sozusagen als eine Rarität selber nur schreiben kann. Sie müssen schon, also wie ich 7 Jahre in Rom in diesem Milieu gelebt haben, 4 Jahre Konzil mitgemacht haben, Sie müssen gleichzeitig historisch-kritische deutsche Wissenschaftlichkeit haben und Sie müssen die heutige Welt kennen, wenn Sie so schreiben wollen. Das habe ich gemacht und solange ich also jetzt, also immerhin mit 83 Jahren noch das sagen konnte und noch zusammenbrachte und die riesigen Stoffmengen in ein relativ kleines Buch bringen konnte, wollte ich es noch schreiben und ich bin froh, dass es dann sozusagen für meine Kirche das Testament, was immer dann daraus wird.
Herzlichen Dank, Herr Küng. Mit diesen deutlichen Worten geht unser Doppelkopfgespräch mit dem Papstkritiker Professor Hans Küng zu Ende. Gastgeber war Konrad Ley. Zum Abschluss hören wir das Mozart-Divertimento, Köchelverzeichnis 251, Satz 3, Andantino.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.